Spiritualität.
Ich grüße Sie ganz herzlich zur Sendung Spiritualität. Heute bin ich nicht allein. In der heutigen Sendung wollen wir wieder einmal mehr erfahren über eine Gemeinschaft. Heute über die Priestergemeinschaft St. Martin in Frankreich. Oder auf Französisch auch genannt Communauté Saint-Martin. In der Schweiz kennt man die junge Gemeinschaft noch nicht wirklich, doch in Frankreich sorgt sie für Aufmerksamkeit. Doch was ist die Gemeinschaft St. Martin genau für eine Gemeinschaft? Ich habe es eben gesagt, ich bin nicht allein. Wir wollen in dieser Sendung mehr erfahren über die Gemeinschaft St. Martin und das mit dem Seminarist Konstantin von Jagwitz. Mit ihm sind wir verbunden. Ein Grüß Gott nach Frankreich. Grüß dich, Konstantin.
Ja, grüß Gott.
Herr Konstantin, knapp 115 Priester und Diakone gehören der Gemeinschaft an. Was aber besonders beeindruckt, ist ja auch das Priesterseminar mit 121 Seminaristen, von denen auch 25 im Propedeutikum, 10, die ein Pastoraljahr machen, also im Ganzen 131 Seminaristen, ist das Priesterseminar der Gemeinschaft St. Martin das größte Seminar Frankreichs. Meine erste Frage, kennst du denn alle Namen der Seminaristen schon auswendig?
Ja klar, ich meine, wir wohnen den ganzen Tag hier aufeinander, oder miteinander besser gesagt. Insofern, ja, die kenne ich alle. Nicht nur den Namen, ich kenne die auch ein bisschen so.
Aber es gibt doch schon die einen oder anderen, mit denen man mehr zu tun hat.
Ja klar, also es gibt einmal sowieso die aus dem gleichen Jahrgang, weil man mit denen einfach die meiste Zeit verbringt. Tagsüber durch die einfache Tatsache, dass man die Vorlesung gemeinsam hat und dass man auch, es gibt in unserem Lebensrhythmus verschiedene Aktivitäten, die auch im Jahrgangsgruppen sind. Und das heißt, mit denen ja, habe ich dann meistens zu tun. Oder auch hier im Haus, da gibt es verschiedene Verantwortlichkeiten, damit das Haus funktioniert. Und dann die, mit denen ich dann zusammenarbeite, die kenne ich natürlich auch besser als andere. Oder auch welche einfach mit denen ich mich einfach angefreundet habe, einfach, weil wir uns gut verstehen und dann kenne ich die besser als die anderen natürlich, aber.
Das ist ja immer so, oder? Bei Gemeinschaften. Ja. Nun zu dir, du bist ja aus Deutschland, also ein deutscher Seminarist in Frankreich. Ja. Deine Familie lebt im Marienwallfahrtsort Quillevert. Du bist 23 und bist im vierten Jahr des Priesterseminars bzw. im ersten Jahr des Theologiestudiums. Du bist damals als 19-Jähriger ins Priesterseminar eingetreten. Wir würden nachher noch gerne im Laufe der Sendung auch etwas über deine Berufung mehr erfahren, aber jetzt nur ganz kurz. Als du wirklich den Entscheid genommen hast, in die Gemeinschaft einzutreten, was denkst du, was hat dich an der Gemeinschaft St. Martin letztlich fasziniert?
Das Gemeinschaftsleben.
Das Gemeinschaftsleben.
Und Gemeinschaftsleben noch, um es präziser zu sagen, der gemeinsame priesterliche Dienst. Also das ist mir im letzten Jahr, jetzt auch in dem Pastoraljahr, nochmal stärker aufgefallen. Aber das war von Anfang an für mich der entscheidende Punkt, dass gemeinsam leben, also ist auch sehr schön und sehr, sehr wichtig und das Ganze gehört irgendwie zusammen. Aber da, wo es mich wirklich fasziniert, ist den priesterlichen Dienst tun.
Wie lange dauert eigentlich so eine Priesterausbildung in der Gemeinschaft? Wie lange brauchst du noch bis zur Priesterweihe?
Ich brauche bis zur Priesterweihe, so Gott will, noch 5,5 Monate. Ungefähr. Ungefähr genau. Also insgesamt dauert es 8 Jahre. Das erste Jahr ist ein Propedeutikum, also so eine Art Einführungsjahr könnte man das nennen. Dann 2 Jahre Philosophiestudium, auch wenn man da auch schon einige Theologievorlesungen hat, aber im Prinzip Philosophie. Und dann kommt das Pastoraljahr, dann 3 Jahre Theologiestudium, am Ende derer dann die Diakonsweihe steht und nach dem Diakonatsjahr dann Priesterweihe. Also 8 Jahre insgesamt.
Also ist das bei anderen Seminaren eigentlich ähnlich, 8 Jahre? Das ist ja nur so eine Zahl, ja, die eigentlich noch recht viel ist. Eigentlich 8 Jahre Priesterausbildung, wenn man sich da nicht so auskennt, ist man im ersten Moment erstaunt. Aber das ist schon die Regel generell. Das ist jetzt nicht speziell die Gemeinschaft.
Nee, das ist die Regel. In Frankreich brauchen, glaube ich, Ärzte auch 8 Jahre. Zumindest sagen die Leute das immer, als genauso lang wie Ärzte dann. Und ich finde den Vergleich auch gar nicht so schlecht. Aber ja, das ist die Regel. Wobei, was der Unterschied ist, dass das Propedeutikum ist in der Weltkirche jetzt verpflichtend geworden seit 1 oder 2 Jahren. Und es gibt Länder, in denen es das nicht gab, oder zum Beispiel in Deutschland hängt das auch von den Diözesen ab, wie lange das dauert. Also das dauert jetzt immer mindestens 1 Jahr, das ist sozusagen jetzt für die ganze Kirche so gekommen. Aber insofern kann es auch Orte geben, wo man das in 7 Jahren und 1 Monat macht, wenn das Propädeutikum nur 1 Monat dauert. Also quasi in dem Punkt gibt es da eine Variable.
Wir wollen in dieser Sendung auch gleich mit dem Priesterseminar beginnen und ein bisschen in den Alltag einsteigen, wenn ich das so sagen kann. Zuerst einmal, ich habe gelesen, dass die Gemeinschaft von den sogenannten 4 Dimensionen spricht oder die 4 Pfeiler der Ausbildung. Und zwar ist die Rede davon der geistlichen Ausbildung, die menschliche Ausbildung oder Formung, wie man es besser sagen könnte, die intellektuelle Ausbildung und die pastorale Ausbildung. So geistlich, menschlich, intellektuell und pastoral. Wollen wir doch gleich mal bei geistlich anfangen. Und meine erste Frage eigentlich, wie sieht so die geistliche Formung im Seminar aus? Wie wird das Gebetsleben so gestaltet?
Also das Gebetsleben, da gibt es 2 Dimensionen, würde ich mal sagen, das Gemeinschaftliche und das Persönliche. Genau, und irgendwie ist dann natürlich im Zentrum des Ganzen ist die Eucharistiefeier. Das ist irgendwie relativ klar, weil das einfach das Wichtigste vom ganzen Gebetsleben ist. Und die feiern wir also sonntags, alle zusammen um 11 Uhr, also vormittags. Dann hatten wir vorher Zeit, uns darauf vorzubereiten und so weiter. Und unter der Woche ist das abends, also um 18:30 Uhr nach dem ganzen Tag. Da bringen wir quasi das ganze Tagewerk mit auf den Altar. Genau, also das ist die Messe. Dann gibt es natürlich das Stundengebet. Also gemeinsam haben wir Laudes und Vesper und manchmal auch die Komplett. Das hängt dann so ein bisschen von den Tagen ab. Dann haben wir, sage ich mal, so eine Mischung aus gemeinsam und persönlich. Das, was man auf Französisch Oraison nennt, auf Deutsch würde man wahrscheinlich sowas sagen wie stille Betrachtung oder auf jeden Fall eine Zeit des stillen Gebets, wo wir alle jeden Morgen von 7:30 Uhr bis 8:20 Uhr, also 50 Minuten, einfach alle in der Kapelle sitzen, still, jeder wo und wie er will, aber genau, sitzen einfach alle zusammen und jeder betet halt in Stille. Insofern ist es von der Aktivität her nicht gemeinschaftlich, aber vom Ort her schon gemeinschaftlich. Und das ist auch hinterher in den Ortsgemeinschaften so, also außerhalb des Seminars, wo wir später Priester sind, dass diese stille Betrachtung, die für unser Gebetsleben extrem wichtig ist, die persönliche Beziehung zu Gott, die persönliche Anbindung an Jesus Christus, dass wir das auch irgendwie gemeinschaftlich leben und wo man sich dann auch gegenseitig trägt. Wenn ich mich langweile, dann gucke ich ein bisschen rum und sehe die anderen beten und dann denke ich mir, ja, dann gibt es da vielleicht auch was zu finden im Gebet. Genau. Und ansonsten ist jeder natürlich frei, zu beten, wann und wie er will. Also ich sag mal zum Beispiel eine Sache, die natürlich sehr wichtig ist, der Rosenkranz. Ich sag mal, ich würde schon sagen, dass hier jeder jeden Tag irgendwie einen Rosenkranz betet, irgendwann im Laufe des Tages. Aber genau, oder der Besuch beim Heiligsten Sakrament, also einfach einmal ein paar Minuten in der Kapelle vorbeischauen oder solche Sachen. Aber das sieht natürlich jeder dann selber, wie er das macht.
Du hast das Gebet angesprochen, auch das gemeinschaftliche Gebet, eben die Laudes, die Vesper, die Komplett. Was vielleicht speziell ist bei euch in der Gemeinschaft, ist ja auch, dass die Gebete und die Heilige Messe auf lateinischer Sprache gebetet und gefeiert wird. Warum Latein?
Warum nicht? ich würde das mal so geschichtlich so sagen, wir haben einfach nie aufgehört. Also das hängt schon, das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, auch wenn das also im Seminar stimmt, dass wir haben also die Messe und das Stundengebet auf Latein. In den Pfarren ist das nicht immer so. Das hängt dann sehr davon ab, was halt die pastoralen Gegebenheiten sind. Denn der Sinn von dem Ganzen ist, dass wir irgendwie sein wollen, also Priester sein wollen. Und ich sag mal, die lateinische Messe ist jetzt nicht für alle Menschen was oder sogar eher nicht für viele was. Also zum Beispiel, ich kenne jetzt keine Pfarre, wo die Sonntagsmesse auf Latein wäre. Und in manchen Pfarren gibt es dann unter der Woche lateinische oder gregorianische Messe. Aber auch da ist das nicht immer so. Wobei das Stundengebet, das ist schon auch hinterher noch auf Latein, weil das ja letztlich unter uns ist, außer vielleicht zum Beispiel, wenn man dann am Sonntagabend die zweite Vesper gemeinsam mit der Gemeinde hat, dann ist das auch mal auf Französisch, aber hängt so ein bisschen ab. Aber auf jeden Fall, warum Latein? Ja, genau, wir haben einfach nie aufgehört, weil ja die Kirche hat irgendwie ziemlich lange schon auf Latein gebetet und dann, als das mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Liturgiereform kam, war in Frankreich ja die traditionalistische Strömung sehr, sehr stark, viel mehr als in Deutschland, habe ich den Eindruck, um Lefebvre und das Ganze. Und da sind also viele mitgegangen und gesagt, nein, wir machen weiter wie vorher. Und dann gab es sehr starke Strömungen, die vielleicht auch ein bisschen über die Liturgiereform hinausgeschossen ist, also dann irgendwie gemacht hat, was sie halt irgendwie lustig fanden. Und da hat eben der Gründer der Gemeinschaft und seine ersten Seminaristen irgendwie diese Option gehabt, dass sie natürlich die Liturgiereform mit der Kirche mitgehen wollen, nicht katholischer sein als die katholische Kirche, aber sie haben einfach das so ein bisschen, sage ich mal, vom Geist her so weitergemacht wie vorher, also den gregorianischen Gesang beibehalten, eine ganze Menge von Traditionen beibehalten und eben auch die lateinische Sprache. So, und das ist jetzt so ein bisschen die geschichtliche Aspekt und ganz persönlich, warum ich gerne auf Latein bete, ist, weil erstmal das eine schöne, ich finde das eine schöne Sprache, es ist eine Sprache, auf der viele Leute lange gebetet haben und auch viel Geistliches geschrieben haben und dann, sage ich mal, haben die Worte ein gewisses Gewicht. Und dann bete ich auch gerne auf Latein, weil es eine andere Sprache ist und es ist eine Sprache, in der ich nur bete. Und hat das Latein jetzt keinen besonderen Vorteil, sondern einfach die Tatsache, dass es eine sakrale Sprache gibt, gibt dem Gebet einfach was. Es ist so wie, wenn ich bete, gehe ich in einen bestimmten Raum, in eine Kapelle, da betet man nur drin. Oder wenn ich mein Stundenbuch bete, dann mache ich das mit einem Brevier. Das ist ein Buch, das dient nur zum Beten. Und genauso kann ich sagen, das Latein ist eine Sprache, die dient eben nur zum Beten, so ungefähr. Aber genau, das sind so die verschiedenen Punkte, warum ich gerne auf Latein bete.
Also
Wobei es macht, glaube ich,
damit die Hörer uns auch gut verstehen, die Heilige Messe ist auf lateinischer Sprache, aber eben, wie du eigentlich schon gesagt hast, im ordentlichen Ritus, nicht in der außerordentlichen Form.
nein. Nein. Genau. Also ich habe hier noch nie die Messe in der außerordentlichen Form irgendwie mitgefeiert. Hat hier, seit ich hier bin, noch nicht gegeben.
Man hat das Gefühl, auch wenn du so von der Gregorianik sprichst, Stundengebet, dass auch die Spiritualität von der Communauté Saint-Martin ein bisschen von der benediktinischen Spiritualität inspiriert ist.
Ja, genau, das kann man so sagen. Und das liegt ganz einfach daran, dass der Gründer war Oblat einer französischen Benediktinerabtei, Fongombo heißt die. Und genau, das heißt, als er dann, also als man ihn, die, da gab es also drei Jungs, die Priester werden wollten und ihn gedrängt haben, dass er sie doch bitte formen möge, hat er halt geguckt, wie das da die Benediktiner gemacht haben und hat versucht, das irgendwie zu transponieren auf Weltpriestertum. Insofern kommen einfach viele Sachen aus unserem Alltagsleben, aus unserer Tradition, so kommen aus der benediktinischen Welt.
Zum
Ja.
Beispiel auch die Lectio Divina, oder? Also dieses Meditieren der Heiligen Schrift. Das ist auch etwas, das man jetzt in anderen Seminaren vielleicht nicht so sieht, was aber bei euch auch jeden Tag gepflegt wird.
Das stimmt, wobei ich glaube schon, dass das auch, also ich glaube schon, dass das was relativ Universelles ist.
Vielleicht denke ich.
Mehr noch als die, was ich vorhin meinte, die stille Gebetszeit, die wir jeden Morgen haben, da gehört die Lectio Divina wieder halt mit rein. Und ich habe schon den Eindruck, dass, sage ich mal, dieses, was die Franzosen Oraison, schon die Tatsache, dass es da auf Deutsch kein Wort für gibt, ist ja schon sehr bezeichnend oder sehr, sehr erstaunlich, dass das eben schon irgendwie was Spezielleres ist, dieser Gedanke, jeden Tag eine halbe Stunde mit Gott, ohne dass das Ganze irgendwie einen bestimmten Rahmen oder Form hätte. Und genau, und da drin halt letztlich, das macht dann jeder, wie er das meint, wie viel Zeit er von diesen 50 Minuten jetzt einfach nur so verbringt und mit Gott über weiß nicht was redet, und wie viel Zeit er jetzt konkret mit der Lectio Divina da. Wobei das beides sich auch irgendwie ineinander überläuft. Also zumindest für mich persönlich, ist es einfach, ich nehme dann morgens wenn ich da sitze, meine Bibel und nehme die Texte vom Tag und dann fange ich an, das zu betrachten und dann mit dem Herrn darüber zu reden und dann kommt man ins Gespräch und dann geht es auch mal woanders hin, aber das ist dann sehr, sehr frei eigentlich.
Also ein sehr intensives Gebetsleben. Auf jeden Fall sieht's so aus in diesem Priesterseminar bei euch in Évron. Nach einer kurzen Musikpause wollen wir auch mehr erfahren über die menschliche Ausbildung und auch die intellektuelle Seite des Priesterseminars.
Yeah.
von der Fraternité Monastique de Jérusalem, Reine du Ciel. Und wenn Sie jetzt eingeschaltet haben, wir sind bei der Sendung Spiritualität und sind verbunden mit dem Seminarist Konstantin von Jagwitz, ein deutscher Seminarist bei der Gemeinschaft Saint-Martin. Er ist im Priesterseminar in Évron in Frankreich und er gibt uns gerade ein bisschen, ja, einen tieferen Einblick in dem Gemeinschaftsleben von Saint-Martin. Konstantin, du hast uns ja erklärt, eben wie das geistliche Leben so ist. Eben die Gregorianik wird gepflegt, man ist inspiriert von dieser benediktinischen Spiritualität. Und bei den Benediktinern heißt es ja Ora et Labora, aber das Labora gehört auch dazu. Die menschliche Ausbildung ist bei euch auch wichtig. Wie genau sieht die denn aus?
Die menschliche Ausbildung, ja, du hast dann gesagt Formung, den finde ich tatsächlich auch besser. Den muss ich mir
die
gleich
Formung,
merken,
ja, das, gut, genau. Formung besser, das ist keine richtige Ausbildung, da hast du recht, genau.
Auf jeden Fall, ja, wie sieht die menschliche Formung aus? Einfach, also der erste Punkt ist einfach das Zusammenleben, und da gibt es zwei Achsen, sage ich mal. Die Beziehung zu den Oberen und die Beziehung zu den Mitbrüdern. Also zum Beispiel, ich sag mal einfach hier 7 oder 8 Jahre mit dem der Regens oder Rektor oder wie man das nennen will, den Verantwortlichen für das Seminar, zusammenzuleben und also mit ihm Gespräche zu haben und mich von ihm formen zu lassen und so. Das ist schon Formung. Also jemandem einfach 7 Jahre lang jemandem folgen, ist Formung. Und dann das Gemeinschaftsleben, also mit den Mitbrüdern, da einfach der ganze Alltag, sich auf die anderen einstellen, sich von denen was sagen lassen, an sich arbeiten und versuchen, sie irgendwie, allein die Tatsache, versuchen, sich für die anderen zu interessieren, sie glücklich zu machen, ihnen Gutes zu tun und so weiter, ist alles natürlich eine Vorbereitung auf das pastorale Leben, wo wir den ganzen Tag Menschen begegnen. Und das kann man hier quasi in einem, wenn man so will, geschützten Rahmen lernen, weil hier wirklich alle guten Willens sind und wohlwollend und man sich auch mal vertun kann und mal was Dummes machen kann und ohne, dass das schwerwiegende Folgen hat oder so. Also genau, das Gemeinschaftsleben ist einfach sehr wichtig.
Und dann, ich habe es auch ein bisschen angesprochen, das Ora et Labora. Und ich kann mir auch vorstellen, oder? Sein Gemeinschaftsleben hat ja oft ein bisschen so das Bild, vielleicht, einige haben ein bisschen so das Bild, im Priesterseminar, da ja wird gebetet, da wird die Heilige Messe gefeiert und Bibelstudium und so weiter, also die natürlich die intellektuelle Formung. Aber man vergisst auch oft, das kannst du mir sicher bestätigen, dass eben auch die alltäglichen Arbeiten dazugehören. Also ich weiß nicht, vielleicht Gartenarbeit oder Sachen, Waschküche und so weiter, Haushalt, ja, alles genau. Das gehört dazu.
Genau, da gehört alles möglich. Also wir haben hier im Haus zwei Angestellte, da ist ein Koch und eine Buchhalterin, wobei auch beide ihre Arbeit nicht alleine machen, also sowohl dem Koch helfen wir als auch der Buchhalterin, und alles andere, was man sonst machen muss, machen wir sowieso selber, und das führt einfach dazu, dass wir viel zu tun haben. Da gibt es dann auch Verantwortlichkeiten, und ich sage, im Tagesablauf gibt es einfach nach jeder Mahlzeit eine knappe halbe Stunde Dienste, wo dann die einen, das wechselt dann jede Woche wechselt man seinen Dienst, dann kommt man ein bisschen rum, dann die einen decken den Tisch ab und machen, waschen ab, andere, wie sie gesagt haben, Waschküche, die Hemden bügeln und weiß nicht was, irgendwer, dann, weiß nicht, die Internetseite pflegen wir selber, keine Ahnung, das Studienmaterial bereitstellen, putzen, wir haben jeden Samstagvormittag einen Großputz, wir haben jeden Samstagnachmittag 2 Stunden, wo auch verschiedene Dienste sind, den Garten unterhalten wir auch selber. Wir reparieren alles, was man selber irgendwie reparieren kann, reparieren wir auch selber. Ich weiß nicht, die Bibliothek unterhalten oder alles, was irgendwie zu einem Haushalt mit dazugehört, kann man hier auch wiederfinden. Und auch, wir machen auch zusammen Sport. Weiß nicht, wir haben 2-mal die Woche Sport. Die meisten spielen Fußball, da gehöre ich dann dazu. Auch ein wichtiger Moment in der menschlichen Formung. Zusammen Fußball spielen ist sehr lehrreich in der Hinsicht. Genau, es sind einfach lauter Momente, wo man dann auch mal Verantwortlichkeiten hat, auch den anderen gegenüber ein bisschen, ja, dann Verantwortlichkeit ausübt und sieht, wie gehe ich damit um, wie mache ich das. Genau.
Also wirklich eine Schule der Nächstenliebe letztlich. Vielleicht kann man sogar nicht diese menschliche Formung im Alltag, diese kleinen Arbeiten selber auch ein bisschen als Gebet sehen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, wobei das natürlich dem Mönch einfacher fällt, weil er das Ganze irgendwie in der Stille macht. Und wir das, also ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht als Gebet sehen kann, aber der Zusammenhang ist weniger direkt. Wenn man so einfach ja, genauso wie wenn die jetzt jemanden, der ganz normal in der Welt irgendeine Arbeit hat, sagen, seine Arbeit ist Gebet, dann wird er das sicherlich spirituell so sehen, aber das ist dann nicht immer so konkret, also zumindest bei mir jetzt nicht immer. Ich denke jetzt halt nicht immer daran, wenn ich irgendwie abwasche, dann denke ich jetzt nicht, und mit dem, der da mit mir abwascht, irgendwie rede, dann denke ich jetzt nicht daran, dass das jetzt gerade Gebet ist. So würde ich das sagen.
Ein großer Schwerpunkt in der Gemeinschaft ist ja auch die Ausbildung. Es ist ja klar, wenn man Priester werden möchte, dann muss man auch Theologie studieren. Da bist du ja gerade dran im ersten Jahr. Philosophie gehört auch dazu. Wie lange habt ihr da Unterricht eigentlich? Also ist das jeden Tag mehrere Stunden schon? Ist das doch ein gewissen Gewicht hat in der
Ja, das ist
Ausbildung
also
bei der
zeitlich.
Gemeinschaft St. Martin, oder?
Ja, zeitlich hat das auf jeden Fall das größte Gewicht, würde ich mal so sagen. Denn immerhin sind das in Semesterzeit, das jeden Tag von 9 bis 13 Uhr und von 15:30 bis 18:30 ungefähr, also das macht jeden Tag 7 Stunden, da gibt es dann Pausen dazwischen, aber es sind ja trotzdem ja, ungefähr 7 Stunden jeden Tag, von Montag bis Freitag, nicht am Wochenende. Die wir also entweder haben wir Vorlesungen, und wenn wir keine Vorlesung haben, sind wir trotzdem im Studienraum, auch gemeinsam, und studieren dann, also dann kann man seine Kurse lernen oder auch sonst irgendwas studieren. Das habe ich, ist das, was ich hier so entdeckt habe, studieren um des Studierens willen, also quasi nicht jetzt, ich muss für diese oder jene Klausur dies oder jenen Inhalt lernen, sondern ich habe eine Frage zu einem Thema und dann gehe ich dem mal nach und studiere das einfach, ohne dass mich jemand darum gebeten hat. Genau, also dafür ist dann auch Zeit, ja. Und außerhalb der Vorlesungszeit ist dann natürlich auch kein Studium.
Von wem werdet ihr denn unterrichtet?
Ja, von verschiedenen Professoren. Die Mehrheit sind Priester der Gemeinschaft. Auch das ist historisch so gewachsen, einfach weil, also die
Also es ist eine
Gemeinschaft ist die.
hauseigene Ausbildung. Ihr seid jetzt
Ja,
nicht an eine Uni gebunden.
genau. Nein, genau. Wir haben unsere eigene Hochschule, die ist angebunden an die. An die Lateranuniversität in Rom, also sind da quasi, die Lateranuniversität stellt uns auch am Ende den Abschluss aus, das Diplom, aber es ist eine hauseigene Hochschule, genau.
Also es gibt ja auch den vierten, letzten Pfeil, den wir ja noch nicht angesprochen haben, nämlich die pastorale Formung. Und ganz speziell auch in der Gemeinschaft St. Martin im Priesterseminar ist, dass es ja auch dieses sogenannte Pastoraljahr hat. Das hast du ja
Genau.
auch gemacht.
Genau.
Es gibt eben das Propädeutikum am Anfang, 2 Jahre Philosophie und nachher kommt das Pastoraljahr. Wie sieht das Pastoraljahr denn genau aus? Ich habe am Anfang schon erwähnt, dass ich die Zahlen der Seminaristen genannt habe. Momentan hast du mir, glaube ich, noch am Anfang der Sendung gesagt, 10 Seminaristen im Pastoraljahr sind. Wo sind die denn genau?
Ja, die sind jeder an einem anderen Ort, da wo die Gemeinschaft St. Martin irgendwie Priester hat. Das heißt, also ich weiß ja genau, einfach an verschiedenen von unseren Ortsgemeinschaften. Ich kann das am besten von mir erzählen, weil ich da halt war. Also ich wurde dann letztes Jahr für ein Jahr nach Blois, das ist eine Stadt an der Loire, geschickt und habe da den drei Priester, beziehungsweise zwei Priester, ein Diakon, die da ihre Mission haben, habe ich da einfach bei denen mitgelebt und mitgeholfen. Und das einfach ein Jahr lang leben, wie das priesterliche Leben ist.
Und das heißt, man ist halt eigentlich im Pfarreileben tätig.
Genau, man ist da voll einfach voll eingebunden und macht da alles mit, was die machen. Also bei mir war das jetzt letztes Jahr eine etwas spezielle Mission, weil wir da in Blois gar nicht einen Pfarrer haben, sondern etwas, könnte man sagen, eine Mission in der Jugendpastoral. Also der Bischof hat uns da vor 2 Jahren hingerufen und da haben wir also 4 Collège und 2 Lycées, also weiterführende Schulen, wo wir die Schulseelsorge gemacht haben oder machen und die Studentenpastoral auch. Und das heißt, ich habe einfach meine Tage mit den Priestern in den Schulen verbracht, habe für die Schüler verschiedene Angebote gemacht, auf die Sakramente vorbereitet. Ich habe, das war eigentlich eine der besonders schönen Sachen, 4 Jugendliche, die zwischen 15 und 18 Jahren auf die Taufe vorbereitet. Das ist was besonders Schönes, wenn jemand so gar nicht aus dem christlichen Kontext kommt und irgendwie dann Christ werden möchte. Und ich habe Religionsunterricht gegeben und irgendwelche Ausflüge organisiert oder so Einkehrtage für die Jugendlichen, halt lauter verschiedene Sachen gemacht, um ja Christus zu diesen Jugendlichen zu bringen.
Du hast vorher auch von der Freizeit gesprochen, oder genau gesagt, hast du vom Fußball gesprochen. Bist du Fußballer in dem Fall?
Was bin ich?
Fußballer bist du.
Ja, ich mache das auf jeden Fall sehr gerne.
Aber was kann man so nebst der Freizeit auch noch machen? Also eigentlich hauptsächlich Sport. Es ist schon so, dass Seminaristen in der Freizeit eher dann Sport machen, um auch fit zu bleiben.
Ja, also das hängt dann davon ab. Also wir machen halt auf jeden Fall alle mindestens zweimal die Woche Sport. Das ist sozusagen so ein bisschen so das Minimum, aber man kann auch noch mehr machen, wenn man das irgendwie möchte. Was sonst gut geht, ist natürlich Musikinstrumente. Also es gibt ja einige, die spielen welche Instrumente und die machen auch zusammen Musik oder so. Das ist natürlich auch was Schönes. Oder es gibt, keine Ahnung, es gibt alle möglichen Hobbys, wobei natürlich wir in Évron eher auf dem Land sind. Und ich sag mal, es gibt Sachen, die kann man jetzt nicht so oft machen. Keine Ahnung.
Also man ist trotzdem eingeschränkt. Man kann jetzt nicht einfach das Auto nehmen und irgendwie zu einer Bowlingbahn gehen und irgendwie so.
Nee, genau, das geht so ohne weiteres nicht. Also man kann das immer fragen. Zum Beispiel, keine Ahnung, Sonntagnachmittag wäre schon ein Moment, wo man sowas mal machen könnte, aber das passiert jetzt nicht ständig. Nee. Wir sind schon, also der Sinn von dieser Zeit im Seminar ist schon auch, dass wir uns auf gewisse Weise zurückziehen und uns also auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt, auf unseren Weg mit Gott und die Vorbereitung auf das Priestertum. Wobei das dann auch von den Perioden abhängt. Also zum Beispiel, wenn wir dann erstens in unseren eigenen Ferien, aber auch wenn wir zusammen irgendwie Urlaub machen oder auch wenn ja im Sommer, wenn wir irgendwelche Apostolate und da hat man mal einen Tag frei, dann unternimmt man auch schon andere Sachen. Oder hier auch gibt es mal irgendwie, dass wir sagen, jetzt einen Tag könnt ihr alle irgendwas unternehmen, dann nehmen wir alle irgendwie ein Auto und fahren weiß nicht wohin, um irgendwas zu machen. Aber das gibt es jetzt nicht so viel im Alltag, genau, weil der Alltag schon ist mehr zurückgezogen.
Ist ja auch ein Priesterseminar, oder? Das
Genau,
ist ja
ja.
klar. Wie sieht's denn aus mit Ferien eigentlich? Das ist auch so eine Sache, die je nach Priesterseminar sicher unterschiedlich ist. Habt ihr, oder wie viele Ferien habt ihr dann?
Das hängt jetzt ab von der Definition von Ferien.
Also Ferien halt,
Also
habe ich mir gemeint, so zum Beispiel zur Familie zurück, so in diesem
ja,
Stil.
okay. Genau, weil wir haben ein bisschen gemeinsame Ferien. Also zum Beispiel jetzt habe ich ab nächste Woche 2 Wochen Klausurenphase und danach fahren wir eine Woche alle zusammen, also das ganze Seminar, eine Woche auf Ferien könnte man so sagen, wobei, genau. Aber Heimaturlaub oder wieso, wenn man das so nennen will, haben wir jedes Jahr immer nach Weihnachten 10 Tage, also das war jetzt gerade, oder eine gute Woche. Und
Also
dann im
Weihnachten wird
Sommer,
zusammen gefeiert in der Gemeinschaft.
Weihnachten, genau, Weihnachten wird zusammen hier gefeiert. Und dann am 26. morgens fahren wir alle weg, also jeder halt in seine Familie. Und dann haben wir im Sommer, sage ich mal, Pi mal Daumen, 4 Wochen frei auch.
Also so viel auch zur Gemeinschaft jetzt freizeitmäßig. Wenn sich jemand interessieren würde, dann eben Möglichkeit zum Fußballspielen. Nein, Spaß beiseite. Wir wollen jetzt aber auch nachher noch mehr erfahren über deine Berufung, deinen Berufungsweg, Konstantin, wie du überhaupt zu dieser Gemeinschaft gekommen bist. Das nach einer kurzen Musikpause. der Choral Schola Salve Regina vom Kloster Einsiedeln. Du hast es sicher auch gehört, das Salve Regina, Konstantin.
Ja, klar habe ich das gehört.
Tönt das auch ähnlich so bei euch jetzt? Du hast ja von Gregorianik gesprochen.
Ja, das klingt so ähnlich. Wir singen das halt nicht mehrstimmig.
Ah, nicht mehrstimmig. Und wahrscheinlich auch weniger weibliche Stimmen.
Ja, das stimmt auch. Ich meine, wir singen auch manchmal mehrstimmige Sachen. Oder ziemlich oft eigentlich. Aber das jetzt halt nicht. Aber genau.
Konstantin, wir wollen jetzt auch ein bisschen deinen Berufungsweg anschauen. Du bist ja in einer katholischen Familie aufgewachsen. Du bist ja Deutscher, aber deine Familie stammt ursprünglich aus Preußen. Du bist das 8. von 12 Kindern. Wenn man so Berufungswege anschaut, dann ist es immer sehr unterschiedlich. Manchmal sieht man Priester, die die Berufung irgendwie schon als 4- oder 5-Jährige gespürt haben. Andere haben das erst viel später wahrgenommen. Wann ist bei dir dieses Gefühl einer Berufung aufgetaucht?
Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen unbedingt. Also ich erinnere mich auf jeden Fall an einen Moment, wo ich zum ersten Mal irgendwie gedacht habe, das wäre für mich. Aber ich könnte Ihnen nicht mehr genau sagen, wie alt ich da war. Ich würde mal sowas behaupten wie 11 oder so. Da war ich bei war ein charismatischer Priester aus Indien bei uns zu Hause zu Besuch und hat dann irgendwie irgendwas da über uns alle gebetet und dann irgendwas gesagt mit Priester oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich da irgendwie gedacht, ich muss jetzt, oder ich bin gerufen, Priester zu sein. Aber das habe ich dann auch schnell wieder vergessen. Und ich sag mal wirklich, dass sich die Frage für mich gestellt hat, hat angefangen, sage ich mal, mit 15, 16. Dann ist das so Stück für Stück gewachsen.
Eine Frage stelle ich mir jetzt trotzdem. Das stellen sich wahrscheinlich schon auch andere. Wie kommt ein Deutscher in ein französisches Priesterseminar?
Wie kommt ein Deutscher in ein französisches Priesterseminar? Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage, weil das tatsächlich Erklärung bedarf. Ich habe vorhin schon gesagt, das, was mich hier anzieht, ist Gemeinschaftsleben und so ist das auch für mich gelaufen. Also ich bin eben, wie gesagt, mit 15, 16, also erstmal, haben wir gewohnt in Duisburg und da gab es das Prämonstratenserabtei und von denen bin ich auch auf die erste Heilige Kommunion vorbereitet worden und so. Und das heißt, ich habe da auch immer schon wahrgenommen, Priester in Gemeinschaft und auch als ich 12 war, ist mein Vater an einem Krebs gestorben. Und da waren das auch zwei von diesen Prämonstratensern, die uns in dieser Zeit irgendwie besonders begleitet haben. Dann habe ich in meiner Familie oder durch meine Familie sehr viel auch die Gemeinschaft Emanuel kennengelernt und irgendwie mit denen gemacht und da auch immer Priester, die irgendwie in Gemeinschaft leben, gesehen. Und damit hat mich das schon geprägt. Und als dann Stück für Stück irgendwie dieser Wunsch gewachsen ist, Priester zu werden, durch viele kleine Momente, ganz besonders geprägt bin ich durch die Beichte, wo ich einfach erfahren habe, dass Gott mein Vater ist und dass dieser Vater mir vergibt, was auch immer ich tue. Und einfach daraus ist einfach dann der Wunsch gewachsen, diese Vergebung möchte ich auch weitertragen. Oder in der Messe den Menschen den Herrn zu bringen, sagen, ja, das möchte ich auch. Oder wenn ich irgendwie einen Priester gesehen habe, der gut predigt, habe ich gesagt, ja, das ist doch von dem Herrn so zu sprechen, das ist doch was Schönes, das möchte ich auch. Und oder zum Beispiel sehr oft auch, wenn ich Jugendliche getroffen habe, die irgendwie in ihrem Leben relativ verloren sind, davon gibt es eigentlich ganz schön viele, die irgendwie nicht wissen, wohin, da fehlt irgendwie oft die Fülle im Leben. Und dann habe ich gedacht, ja, wie schön wäre das doch, wenn sie den Herrn kennenlernen könnten. Und lauter so Sachen, durch die ich dann dieser Wunsch gewachsen ist, Priester zu werden, aber immer mit diesem gemeinschaftlichen Element. Und dann, als ich dann so alt war, eine Entscheidung zu treffen, habe ich mich also auf die Suche nach einer Gemeinschaft gemacht. Und da jetzt natürlich, in Deutschland gibt es ja auch Gemeinschaften, aber irgendwie habe ich mich jetzt in dem Gedanken, Ordensmann zu werden, gar nicht wiedergefunden. Ich wollte einfach normaler Priester sein, so wie ein normaler Pfarrer einfach irgendwie. Und da bin ich halt dann auf die Gemeinschaft St. Martin so ein bisschen, wenn man so will, durch Zufall gestoßen. Aber es war halt auch, es ging wahrscheinlich deswegen dann so schnell, weil ich einfach direkt gemerkt habe, das ist genau das, was ich suche. Ich war einfach sehr konkret auf der Suche nach Weltpriester in Gemeinschaft. Und das ist schon irgendwie ein Konzept, das es jetzt so oft nicht gibt. Dann bin ich hier einfach mal in dem Seminar gut 10 Tage vorbeigefahren, weil ich habe mir gedacht, wenn man was lernen will, dann muss man einfach hingehen und schauen. Oder wenn man was kennenlernen will, dann muss man hingehen und schauen. Dann habe ich das einfach gemacht. Bin einfach dahin und dann habe ich das kennengelernt und es hat mir gefallen. Dann bin ich einfach, habe ich gesagt, ja, dann mache ich das so.
Konntest du denn schon vorher Französisch?
Ja, also bevor ich hier eingetreten bin, konnte ich schon einigermaßen Französisch. Ich habe das gelernt ein bisschen in der Schule und dann habe ich nach dem Abitur zusammen mit einem Freund eine, ja, so eine Art Sabbatjahr, 6 Monate in einem Trappistenkloster in Marokko verlebt und die Mönche hatten uns gesagt, ja, ihr dürft gerne kommen und einfach bei uns mal eine Weile mitleben. Aber bitte lernt vorher Französisch, weil ein Kloster ist nicht der beste Ort, um eine Sprache zu lernen. Und deswegen bin ich dann vorher nach Frankreich und habe da in der Landwirtschaft gearbeitet und so einen Sommerjob gehabt. Und da habe ich das dann einfach gelernt.
Also Gott, der Herrgott, hat es wirklich gut geführt, quasi.
Ja, genau, das war schon alles ziemlich lustig, dass das so gepasst hat. Also quasi, ich habe aus einem ganz anderen Grund Französisch gelernt und es hat sich hinterher gezeigt, dass das eigentlich sehr praktisch ist.
Du bist ja nicht der einzige Deutsche im Priesterseminar. Es gibt ja noch
Genau.
auch andere jetzt in deinem Jahr auch.
Genau. In meinem Jahr nicht. Also wir haben erstmal, ich zähle jetzt mal Österreicher und Deutsche irgendwie alles als Deutschsprachige.
Schweizer gibt es noch keine.
Also wir haben einen Schweizer Priester,
Ah, okay, tatsächlich.
auch schon, genau, aus Fribourg, aber französischsprachig.
Okay, ja.
Genau, aber ansonsten, also wir haben drei Priester aus Österreich und Deutschland und dann sitzt im Seminar. Also dann gibt es mich, ein Jahr unter mir gibt es zwei. Und dann gibt es nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Also insgesamt sind wir 8 in der Ausbildung und 3 Priester.
Aber hauptsächlich sind es schon Franzosen, die im
Ja.
Priesterseminar und in der Gemeinschaft sind.
Ja, die ganz, ganz große Mehrheit.
Es gibt
Ja.
ja noch, wir haben ja gestern auch noch miteinander telefoniert, da hast du mir noch gesagt, es gibt auch noch einen Syrer, Schwede und
Genau.
welche
Kubaner haben wir auch
Nationalitäten
und
noch?
Engländer. Also, Kubaner haben wir noch und Engländer.
Engländer, ja.
Wobei man bei den Syrern dazu sagen muss, dass die jetzt nicht für die Gemeinschaft hier im Seminar sind, sondern für ihr Bistum Aleppo und dass nur der Bischof sie für die Ausbildung hierhin geschickt hat. Also, wenn die dann fertig sind, dann gehen die auch wieder nach Syrien und sind dann nicht Priester der Gemeinschaft.
Also das kann ja noch internationaler werden, oder?
Das stimmt, das kann. Ja, das kann. Auf jeden Fall.
Jetzt, ich habe ja am Anfang, schon auch ganz am Anfang der Sendung die Frage gestellt, warum eigentlich die Gemeinschaft St. Martin so einen großen Erfolg hat. Ja, das kann man schon so sagen. Also ich meine, die Priesterseminare lehren sich eher, die Klöster auch. Das ist ja generell in der Welt so, dass Priesterseminare Mühe haben, junge berufene Männer zu finden. Das ist ein Problem, das ihr wirklich nicht habt in der Gemeinschaft. Also wenn man sieht, dass ihr 130 Seminaristen seid, dann ja, staunt man recht. Aber was ist denn das Geheimnis? Wie schafft ihr das? Oder besser gesagt, also mit der
Das
Gnade
Geheimrezept.
Gottes natürlich,
Das
aber
Geheimrezept. Ja, ich wollte gerade sagen, ja, vor allem ist das auch, ich sag mal, wir haben kein Problem, unser Seminar zu füllen, jetzt gerade, aber wenn man zurückschaut, vor 6 oder 7 Jahren waren 50 Seminaristen hier und vor 10 Jahren noch ein bisschen weniger. Das ist also sehr schnell gekommen und das kann auch genauso schnell wieder aufhören. Also das haben wir ja nicht im Griff. Aber ich sag mal, wenn ich ein bisschen rumfrage, was die Leute anzieht, dann sind das Gemeinschaftsleben, auch die Perspektive, irgendwie sein Leben in Gemeinschaft zu verbringen, später als Priester. Dann ist einfach die Mobilität, wäre zum Beispiel jetzt in Deutschland weniger, hätte mich das jetzt weniger beschäftigt, aber für viele Franzosen ist das ein Thema, weil in Frankreich die Bistümer ganz klein sind. Und wenn man dann irgendwie, und die meisten sind auch schon zweimal umgezogen und wissen auch gar nicht, welchem Bistum sie sich jetzt zugehörig fühlen würden. Und würden auch die Vorstellung, ein Leben lang auf einen Umkreis von 50 Quadratkilometern beschränkt zu sein, ich übertreibe jetzt, aber finden sie irgendwie nicht so. Also das ist auf jeden Fall die Mobilität, dass man verschiedene Sachen hat und rumkommt. Und irgendwie für das ganze Land da ist, sich dann nicht auf einen Ort festlegt, das ist für viele auf jeden Fall auch ein Punkt. Ein anderer Punkt ist ganz, würde ich auch sagen, sehr entscheidend, ist irgendwie eine, wie soll ich das nennen, eine Art priesterliche Identität. Also, als ich hierher gekommen bin, habe ich sehr schnell gemerkt, die wissen, wer sie sind oder was sie sind und wofür sie leben. Und ich glaube, dass das natürlich besonders wichtig ist. Ich habe den Eindruck, gerade für meine Generation ist das schon irgendwie ein Punkt, immer die Frage, ja, wer bin ich eigentlich und wo gehöre ich hin? Die Tradition dieser Welt irgendwie sind jetzt zumindest im Westen, ja, dekomposieren sich so ein bisschen. die Kultur zerfällt so ein bisschen alles und da ist für viele Jugendliche die Frage, wer bin ich und wo gehöre ich hin, schon sehr wichtig. Und auch aus der Perspektive ist natürlich eine priesterliche Identität, also genau zu wissen, ja, ich bin Priester und nicht irgendwie ein freies Elektron. Das ist schon ein wichtiges Element, dass man einfach weiß, wofür bin ich gesandt, wofür bin ich da, wofür hat der Herr mich gewollt eigentlich? Das ist der entscheidende Punkt dabei.
Also du hast auch die Tradition angesprochen. Ist es vielleicht auch diese Suche nach Authentizität, also dieser Durst nach einer Tradition, welche vielleicht, ja, ich weiß nicht, die unsere Eltern oder Großeltern ein bisschen zur Seite geschoben haben?
Ja, doch, das glaube ich auch. Das ist sicherlich auch für viele ein Punkt. Also zum Beispiel sind hier eine ganze Reihe Seminaristen, die auch im traditionalistischen Milieu aufgewachsen sind. Also die ihr als Kind immer nur die Messe nach der außerordentlichen Form mitgefeiert haben und so. Also die Suche nach Tradition ist auf jeden Fall auch da, ja, das stimmt.
Kann vielleicht auch sagen, das habe ich ja nicht erwähnt am Anfang auch, die Priester bei euch tragen Soutane.
Ja, das stimmt, ja.
Und einige Seminaristen auch schon. Trägst du auch schon Soutane?
Nee, das kommt später. Aber da gibt es so ein bisschen so eine sukzessive Pädagogik, könnte man sagen. Also jetzt zu Ostern werde ich, wenn das alles so läuft wie geplant, ist dann die Admissio, das ist also eine Etappe auf dem Weg zum Priestertum, wo die Kirche sagt, so jetzt erkennen wir deinen oder wir haben jetzt 4 Jahre lang deine Berufung begleitet und auch prüfen können und du hast selber auch prüfen können, ob du das wirklich willst. Und dann gibt es also einen Punkt, wo die Kirche einfach diese Berufung anerkennt und sagt, ja, wir glauben da auch dran und wir rufen dich und wählen dich und jetzt bereite dich mal gut auf die Weihe vor.
Also quasi Priesteramtskandidat.
Ja, genau, dann wird man so richtig zum Priesteramtskandidat und da ist bei uns diese Etappe, da trägt man dann, bekommt man die Soutane und trägt sie aber nur in der Liturgie und dann ein Jahr später kommt das Lektorat, das ist die nächste Etappe, da trägt man die Soutane dann immer im Seminarleben, aber sobald man rausgeht, sieht man so aus und dann kommt das Akkulitat ein Jahr später, da trägt man die Soutane dann immer und das ist also ein halbes Jahr vor der Priesterweihe, vor der Diakonatsweihe trägt man die Soutane dann ständig.
Also, wir machen wieder eine kurze Musikpause und wollen dann auch in diesem letzten Teil dieser Sendung noch schauen, wo die Priester hingeschickt werden, wenn die Seminaristen dann mal zu Priestern geweiht worden sind, in welchen Missionen sie dann auch unterwegs sind. Ad Completorium, Nunc Dimittis vom Stift Heilige Kreuz. Du hast es gemerkt, Konstantin, ich habe die Lieder bewusst ausgewählt, ein bisschen Gregorianik heute Nachmittag.
Ja, danke sehr.
Normalerweise läuft bei uns eher Worship.
Okay.
Aber Gregorianik tut ja auch gut. Hörst du selber auch, bist du selber auch der Typ von Lobpreismusik oder ist das weniger dein Ding?
Nee, mag ich auch gerne, ja. Also ich bin auch vorher, eigentlich sehr, sehr viel mit charismatischen Gemeinschaften zu tun gehabt, bevor ich hierher kam. Deswegen war jetzt auch für mich so diese ganze liturgische Tradition eher ein bisschen eine Entdeckung, als ich hierher kam. Ich kannte das vorher einfach, vieles kannte ich vorher gar nicht, weil ich doch sehr in dem charismatischen Milieu aufgewachsen bin und das auch nach wie vor sehr mag. Also zum Beispiel, wir werden jetzt im Sommer haben wir immer so verschiedene Apostolate, wo die Seminaristen werden im Sommer über irgendwo in Pfarrern zu Zeltlagern oder was zum Helfen über mitgeschickt oder Ferien, Tagesstätten oder ich weiß nicht. Und da waren wir jetzt mit mehreren Deutschen schon mehrfach in Pöllau, das ist in Österreich, so ein Jugendtreffen, das auch eher sehr charismatisch ist, in der Steiermark. Und da, das macht mir immer wahnsinnig viel Freude. Genau, ich mag das schon gerne.
Du hast ja am Anfang, oder weiß ich auch nicht genau wann, in der Sendung erwähnt gehabt, eben, dass der Gründer Jean-François Guérin die Gemeinschaft gegründet hat. Das war ja 1976. Der Pater Guérin ist ja 2005 gestorben, also gar nicht so lange her eigentlich. Er hat ja die Gemeinschaft St. Martin genannt, La Communauté Saint-Martin. Warum genau St. Martin? Was war St. Martin für ein Heiliger?
Also da gibt es zwei große, also der Grund, also wer St. Martin war, da denke ich natürlich in allererster Linie an die Mantelteilung, weil ich das als
Ich denke, da denken wir alle dran, das ist ein bisschen das genau, Bild, das wir haben von St. Martin.
Mit der Laterne, Laternenzug und so, also das hat mich schon natürlich sehr geprägt und ich war sogar jetzt vor ein paar Tagen in Amiens, auf dem Rückweg aus dem Urlaub auf Deutschland bin ich in Amiens vorbeigefahren und bin gewesen, also an dem Ort, wo St. Martin sein Mantel geteilt hat und also dem Armen da gegeben hat. Das war für mich so ein sehr bewegender Moment. Einfach der Ort ist ganz unscheinbar, aber man ist einfach direkt genau da, wo ja letztlich an der Quelle unserer Spiritualität, wenn man so will, das ist einfach die Nächstenliebe. Aber was jetzt die Gründe waren, warum er die Gemeinschaft so genannt hat, würde ich sagen, gibt es mehrere Punkte. Der erste ist einfach, dass er selber Priester, der Gründer selber war Priester der Diözese Tours und Martin war Bischof von Tours und dann lag das irgendwie ein bisschen nahe. Der zweite Punkt ist, dass der heilige Martin, der erste Bischof im Westen war, auch wenn man immer denkt, es wäre Augustinus, aber das war er war vor Augustinus, der erste Bischof, der mit seinen Priestern Gemeinschaftsleben, also eine Art kanoniales Leben geführt hat und die dazu aufgefordert hat, das so zu leben und ist insofern Vorbild quasi für uns Weltpriester in Gemeinschaft, ist St. Martin der Erste in der Westkirche. Und ein dritter Punkt wäre zum Beispiel die Armut. Der heilige Martin war immer sehr arm unterwegs oder sehr bescheiden unterwegs. Die mönchische Tradition, Martin war Mönch, bevor er Bischof wurde, also da finden wir die benediktinische Anbindung wieder. Es gibt schon ziemlich viele Punkte, die irgendwie zusammenfassen.
Wie nah seid ihr eigentlich jetzt, also oder du persönlich, wie nahe stehst du dem Gründer eigentlich, der Jean-François Guérin? Ist das auch eine Persönlichkeit, die im Seminar auch, erwähnt wird? Spricht man über ihn auch ein bisschen, über sein Leben? Oder wie nah steht man dem Gründer da?
Ja, also ich habe ihn nicht, ich glaube, die, die ihn gekannt haben, also im Besonderen, die von ihm ausgebildet worden sind, stehen ihm innerlich sehr nahe. Also das merkt man schon, dass der sie einfach alle geprägt hat. Mhm. Ist ja auch klar, wenn man sich von jemandem formen lässt, dann ist man davon einfach geprägt. Aber ich sag mal, und man spricht auch davon und so, aber der ist jetzt im Alltagsleben nicht ständig irgendwie präsent. Weil einfach, er ist präsent durch das, was er da gelassen hat, aber er als Person steht nicht so im Vordergrund.
Wenn man.
Also man, ja, was man von ihm hört, hat einfach genau seine Persönlichkeit oder wie er die Sachen gemacht hat. Ein Punkt, der eigentlich immer am meisten hervorgehoben wird, war seine Liebe zur Kirche. Genau, aber ansonsten ist er hauptsächlich präsent durch die Gemeinschaft, die er gegründet hat, also durch das, was er gelassen hat, als durch seine eigene Person.
Wenn man in der Gemeinschaft zum Priester geweiht wird, dann gibt es viele Möglichkeiten, wo man hingeschickt wird. Es gibt ja, ihr habt ja 29 Niederlassungen verteilt auf 22 Diözesen. Genau. Die meisten Priester bei euch werden dann in Pfarreien geschickt, immer zu dritt.
Ja, mindestens zu dritt. Meistens eher zu vier, zu fünf. Genau, so die Standardnummer. Und wie du schon gesagt hast, die Pfarreien ist so, sage ich mal, schon der Hauptpunkt. Also ich habe das jetzt statistisch nicht im Kopf, aber ich würde mal sagen, dass von den 29 Niederlassungen gibt es sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, die nicht Pfarren sind. Also bleiben 24 von 29 sind also Pfarren. Das ist schon, sage ich mal, die Hauptmission. Aber ich sage mal, jeder Bischof, wir funktionieren immer auf Ruf der Bischöfe. Das heißt, wenn irgendein Bischof das möchte, dann kann er uns rufen und uns eine Mission geben, die er möchte. Ich meine, klar, da muss man irgendwie, muss das zusammenpassen und müssen wir das auch können. Aber im Prinzip übernehmen wir jede Art von Mission.
Was sind denn die anderen Missionen?
Also wir haben eine Niederlassung in Lourdes. Also da haben wir einige Priester und Diakone, die da in der Wallfahrt mithelfen einfach. Also der eine in der Liturgie, der andere in der Jugendpastoral. Der andere da an den, wie nennt man das, Le Piscine, diese Waschbecken da mit dem Lourdeswasser, wo man da baden kann, die Bäder, sagt man auf Deutsch, in den Bädern, und der andere in der Krankenpastoral, also da gibt es verschiedene, die da in Lourdes sind. Wir haben auch einen anderen Wallfahrtsort in der Normandie, das ist ein Wallfahrtsort des Gebets für die Seelen im Fegefeuer, Montlignon. Dann gibt es diese Jugendpastoralmission, von der ich vorhin gesprochen habe, wo ich im Praktikum war, wo wir also nur Schule und Studentenpastoral machen. Dann gibt es noch drei Internate, wobei zwei davon mit einer Pfarrer zusammen in eine Mission gehören. Aber das eine, das sind tatsächlich also ein Priester, ein Diakon, ein Seminarist nur für ein Internat. Also es sind dann Internate, die tatsächlich von der Gemeinschaft geführt sind. Aber es sind bischöfliche Internate. Also auch da sind wir im Dienst eines Bischofs, der uns dahin gerufen hat, um die Seelsorge dieses Internats zu übernehmen.
Ja, die Priester werden ja dann ausgesandt. Sie sind ja momentan hauptsächlich in Frankreich eigentlich, die Priester, eure Missionen in Frankreich. Ihr habt, glaube ich, auch eine Mission in Italien, wobei man auch sagen muss, dass die Gemeinschaft in Italien gegründet worden ist, damals ja, 1976. Genau. Der Sitz ist dann erst später in Frankreich versetzt worden. Und ganz speziell auch eine Mission in Kuba.
Ja.
Das ist ja etwas, das man sich jetzt nicht so gedacht hätte. Warum Kuba?
Einfach weil es gab einige von unseren Priestern, die für den Vatikan, also es gibt auch immer noch welche, die für den Vatikan arbeiten, weil Rom halt darum gebeten hat, ob wir nicht welche zur Verfügung stellen können. Und der eine davon hat halt im diplomatischen Dienst auf Kuba gearbeitet und hat er irgendwie Bekanntschaft geschlossen mit diesem Bischof von Santa Clara. Santa Clara ist diese Diözese, wo wir jetzt einen Pfarrer haben. Und so kam der Kontakt zusammen. Der Bischof fand das irgendwie alles schön und hat uns also gebeten, da eine Pfarrer zu übernehmen. Und die gibt es jetzt da seit über 10 Jahren.
Und in Deutschland gibt es ja noch keine Mission.
Ja, noch nicht so richtig, nee. Aber
ist das auch ein Projekt schon, eben auch in den deutschsprachigen Gebieten dann Mission zu eröffnen? Darfst du mir überhaupt schon so viel sagen?
Ja, ich darf alles sagen, was ich weiß. Ich weiß auch nur das, was alle wissen können. Das Bistum Paderborn hat auf jeden Fall, also der Bischof von Paderborn hat schon vor mehreren Jahren also angefragt, ob wir nicht eine Mission übernehmen möchten, gerne in seinem Bistum. Das ist natürlich, dauert alles eine Weile, weil das auch nicht so einfach ist, sage ich mal. Die Realität der Kirche in Deutschland und Frankreich ist ja doch sehr unterschiedlich. Da muss man erstmal gerade da jetzt unsere deutschen Priester noch recht jung sind, muss da jetzt am Anfang natürlich auch Franzosen mitgeschickt werden, die jetzt die deutsche Kirche nicht unbedingt kennen. Und da muss man erstmal einsteigen in das Ganze. Also wir haben jetzt einen Priester, der seit anderthalb Jahren vor Ort ist und also das kennenlernt. Und jetzt es ist in Planung, dass jetzt wahrscheinlich im September wir eine Mission übernehmen. Im Bistum Paderborn.
Also das wäre natürlich auch schön, oder? Wenn es natürlich deutsche Seminaristen gibt, dass man da auch eben in Deutschland die Spiritualität der Gemeinschaft auch so verbreiten könnte und letztlich im Dienst sein könnte für Christus.
Ja, genau.
Du hast ja immer wieder von diesem Gemeinschaftsgefühl gesprochen, eben das oder auch gesagt, auch ein Grund, warum du warum dich die Gemeinschaft St. Martin fasziniert hat, eben auch aufgrund dieses Gemeinschaftsleben. Aber jetzt ganz ehrlich, gibt es auch schwierige Momente im Gemeinschaftsleben? Gibt es auch Momente, wo du zum Teil rot geworden bist?
Rot werde ich, glaube ich, nicht so einfach, aber wütend auf jeden Fall, ja. Ja, gibt's schon, klar, gemeint ist wie in der Familie einfach. Also da, vor allem, wenn man, ja genau, ist wie in der Familie einfach. Also wir leben hier den ganzen Tag zusammen, und das ist schon anstrengend, vor allem, wenn man nicht, also wir haben immerhin noch den Vorteil, dass wir hier irgendwie in die gleiche Schule gehen und also irgendwie eine gewisse gemeinsame Familienkultur haben. Insofern, das ist das Gemeinschaftsleben irgendwie auch dann möglich. Aber ich habe das schon, ja, das merkt man schon jeden Tag einfach, dass wir einander ertragen.
Aber das gehört
Genau,
halt auch
das ist das.
dazu.
Und auch einander korrigieren natürlich. Also ertragen, aber auch mal was sagen. So, beides gehört dazu.
Genau, das gehört dazu, zum Gemeinschaftsleben. Ja, wir sind auch schon am Schluss unserer Sendung. Es ist 14:30 und somit werden wir auch abschließen jetzt. Die Gemeinschaft St. Martin, La Communauté Saint-Martin, eine junge Gemeinschaft, die am Wachsen ist. Und ich wünsche dir auch alles Gute, Konstantin, auf deinem
Danke
Weg zum Priestertum. Und auch herzlichen Dank dir, dass du uns einen ja doch vertieften Einblick gegeben hast im Leben des Priesterseminars und im Leben dieser Gemeinschaft. Dir herzlichen Dank.
gerne.
Das war die Sendung Spiritualität. Wenn Sie diese Sendung verpasst haben, können Sie die auch nachhören auf radiomaria.ch oder auf CD bestellen unter der Nummer 043 501 22 33.